Das Thema, wie es hier steht, ist die Antwort. Und manchmal, wenn wir die Antwort, das ist die Lösung, die uns ans Herz gelegt wird, müssen wir aber wissen, wofür. Was ist die Frage? Was wollen wir heilen durch diese Antwort? So, Vertrauen und Wagen ist nur eine Lösung für Menschen, die üben müssen, dass es Brot und Leben genug für alle gibt. Wenn ich dieses Vertrauen nicht habe und dieses Vertrauen nicht wage, dann werde ich in neidische und abgelehnten Herzens, panische Herzensübungen mich verlieren. Wenn ich die Frage stelle, wie will ich ein ganzes Leben dafür einsetzen, haben wir heute Morgen im zweiten Impuls gemerkt, leg alles auf den Tisch, was zu meinem Leben gehört. Nicht zu einer ganzen weltweiten, globalen Welt. Was kann ich auf den Tisch legen? Nicht spekulieren, nicht werten, sondern es einzusetzen. Teilen. Und dann kommt die dritte und nie gestellte Frage. Das ist fast unbekannt in modernen Kreisen. Aber Erzähler üben es immer. Das ist der Unterschied. Erzähler lassen uns nie diese Frage ausweichen. Darum hören wir sie wenig, weil moderne Gesellschaften weniger Erzähler zeugen. Aber Erzähler stellen immer diese Frage. Wenn jemand schon sagt, tu dies, tu jenes, darf man eine Frage stellen. Warum? Was wird uns denn fehlen, wenn wir das nicht tun? Was ist die Konsequenz, wenn wir nichts davon umsetzen? Und diese Frage wird zwar nie laut ausgesprochen, aber leise. Sie ist die ungestellte Frage in Resignation, wo man wortwörtlich die Frage stellt, aber nicht beantwortet. Ein heißer Tipp für alle, die die Bibel lieben. Die Bibel lehrt uns was über Fragen. Sie sagt uns, eine Frage ist nur eine Frage, wenn man sich für die Antwort interessiert. Und wir sollen uns nichts vormachen, Schwestern. Viele Fragen sind nur grammatikalisch Fragen. Aber wir wissen schon manchmal, wenn sie gestellt werden, dass der Fragesteller doch überhaupt sich nicht interessiert für die Antwort. Manchmal kann man besonders gut Vorwürfe in grammatikalische Fragen verstecken. Wo warst du denn gestern? Grammatikalisch ist das eine Frage. Aber hören Sie da eine Frage? Das ist ein Vorwurf. Und das Merkmal in biblischer Erzählung ist immer dies. Wir wissen, ob ein Mensch authentisch sich interessiert für eine Frage, nur wenn er sich Zeit nimmt für die Antwort. Was ist eine klassische Frage dieser Art für moderne Menschen? Ah, was soll das alles? Man stellt die Frage, aber man wartet nicht auf die Antwort. Dann beantworte die Frage. Wofür soll das alles gut sein? Klassische Frage. Aber anstatt das als Resignation in die Welt zu sprechen, antworte die Frage. Was ist die Konsequenz, wenn wir kein Vertrauen und Wagen üben, wenn wir mit wenigem nicht zufrieden in die Welt gehen, wenn wir unser Leben nicht auf den Altar legen? Was wäre die Konsequenz? Dafür haben wir eine mächtige Geschichte. Im Markus-Evangelium im 10. Kapitel wird diese Geschichte erzählt. Als sich Jesus wieder auf dem Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für einen Menschen, für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber gerieten über alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ich kann sehr gut verstehen, liebe Mitschwestern, wenn Sie jetzt in Ihrem Herzen, weil Sie so höflich sind, sich denken, was Sie nicht sagen wollen: Mein Gott, was soll das denn zu tun haben mit unserem Thema? Erst hat der Kerl seine Haare verloren, jetzt sein Verstand. So, ich verzeihe Ihnen das, wenn Sie das denken sollten. Sie könnten sogar recht haben, aber warten Sie noch. Der Grund, warum wir das nicht verbinden mit dem Thema, ist, weil wir diese Geschichte fast immer falsch auslegen. Das ist keine Tirade gegen Reichtum. Wenn Prediger das tun, dann nehmen sie sich einen leichten Weg raus. Weil mit keinem Wort sagt Jesus, dass Reichtum verflucht ist. In diesem Evangelium geht es am Ende um eine Grundeinsicht der biblischen Erzählung. Weil wie beginnt es? Der junge Mann hat es eilig. Es ist sein Herzensanliegen. Ich komme zu Jesus. Er rast auf ihn zu. Er bringt seine Bitte vor und seine Bitte muss er korrigieren. Weil seine Bitte ist: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und Erbschaft ist Besitzsprache. Und die Antwort Jesu ist: Du kannst kein Leben besitzen. Die goldene Regel der Schrift ist: Du kannst kein Leben besitzen, du kannst nur an ein Leben teilnehmen. Und das ist die verheerende Konsequenz, wenn wir das von heute Morgen nicht tun. Die Sprache, die der Junge gebraucht, wir wissen nachher, dass er ein reicher Mann ist, ist die Sprache seiner Welt. Und was habe ich heute Morgen gesagt? Wir üben immer das, was wir schon können. So, er will was anderes, aber was übt er? Die Sprache seiner Branche. Die Sprache des Geldes. Die Sprache von Immobilien. Die Sprache des Besitzes. Dann redet man von Erbschaften und Besitz. Und Jesus ändert die Sprache am Ende sehr deutlich, indem er nie wieder auf dieses Wort eingeht, sondern was ganz anderes gebraucht. Wenn Sie im griechischen Text stöbern, wenn Sie es wollen oder können, dann merken Sie, was in der Übersetzung leicht immer neu geändert wird, ist immer dasselbe Wort. Eiseltein. Eiseltein bedeutet eingehen. Eingehen in das Leben. Das ist immer sein Thema. Und zwar dreimal. Das ist, wir sind so beschäftigt mit dem jungen Mann, dass wir die Auslegung nicht hören. Dreimal sagt er: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes Eisenpei hineinzugehen. Zweitens sagt er: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes Eisenpei ins Leben hineinzugehen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes Eisenpei hineingeht. Und das ist das Herzensanliegen Gottes. Wenn die knallharte Frage ist: Was wird uns schon fehlen, wenn wir das nicht tun? Das ist seine Antwort. Dann werden wir nicht ins Leben hineingehen. Wir werden vielleicht mehr besitzen und vielleicht mehr absichern, aber wir werden nicht ins Leben hineingehen. Und wer nicht ins Leben hineingeht, wird wir es nicht können, sage ich Ihnen eine schlichte Weisheit der ganzen christlichen Tradition. Sie können einen anderen nicht geben, was Sie selbst nicht besitzen. Dann sind wir erledigt. Wenn wir nicht wissen, wie man ins Leben hineingeht, dann sind wir erledigt. Weil wofür sind wir hier, wenn nicht das Menschen zeigen zu können? Und zwar immer ist das unser Thema. Keine religiöse Übung hat einen Sinn, wenn ein Mensch nicht Herr ins Leben hineingeht. Keine Praxis, keine Aszese, keine gute Werke, nichts, was wir tun, hat irgendwelche religiöse Bedeutung, wenn am Ende wir nicht sagen können, so geht man ins Leben hinein. Schnell zusammengefasst, es geht nicht darum, Leben zu erben oder zu besitzen, sondern das Herzensanliegen Jesu, ins Leben hineinzugehen. Teilnahme ist das Thema, nicht Besitz. Aber wie wollen wir an einem Leben teilnehmen, ins Leben hineingehen, in dem wir kein Vertrauen üben, in dem wir nichts wagen, in dem wir nichts von unserem Leben einbringen? Das ist doch kein Leben. Was das ist, ist eine Absicherung von dem Leben. Und das ist, was sehr viele Menschen tun. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, Schwestern. Leider, leider Gottes eine Wahrheit. Ich war 5 Jahre Priester, als ich einen Mann beerdigen musste, der damals bis heute der reichste Mann war, den ich je bisher kannte. Als er starb, kamen seine Söhne zu mir ins Büro. Ich stand auf, wünschte ihnen Beileid, bat ihnen einen Platz an und sie sagten, wir haben keine Zeit, wir haben nur 2 Fragen, Pater Erik. Wie lange dauert das Ganze und wie viel kostet es? Dann habe ich gesagt, es kostet gar nichts, also was Sie spenden wollen. Und ich sagte, die Länge kann ich Ihnen genau sagen, es dauert so lange, bis ich fertig bin. Alles klar, das hat Ihnen voll gereicht. Dann schreiben wir einen Scheck. Reicht das? Bitte. Ging. Ich ging hin in den Herrn und sagte, wollen Sie nicht mit mir reden über Ihren Vater, wer er war, was er Ihnen bedeutet hat? Das kriegen Sie alles hin. Wir werden Sie auch dafür entsprechend belohnen. Kam der Tag der Beerdigung, eine Riesenkirche, und hinten, wo diese Wand ist, eine Glaswand. Und die Glaswand trennte die Eingangshalle von der Kirche. Die Kirche war rund. Und während der ganzen Gottesdienst, wo ich ihren Vater beerdigt habe, sind die 2 Söhne nicht einmal in der Kirche gewesen, sondern hinten und haben Geschäfte am Telefon miteinander behandelt. Als ich dann, zähneknirschend, gesagt habe, ich muss den Mann beerdigen, nicht die Söhne, ging ich raus und Tradition in meiner Heimat in Kanada ist, dass unsere Friedhöfe, heute gibt es die auch, aber früher lagen sie alle weit aus den Städten raus. So sind wir in Autos gestiegen und in Autokolonnen rausgefahren. Es war ein bitterkalter Januartag in Kanada, minus 40 Grad. Und ich stand da im Gewand, natürlich Messgewand bei minus 40 Grad, ist nicht mollig. Und ich steige aus und denke mir, okay, reiß dich zusammen, dreh mich um. Und siehe da, ich, von dem Beerdigungsinstitut, der Fahrer und 2 Männer von seinem Institut, sonst hat keiner sich die Mühe gemacht, zur Beisetzung zu kommen. Und so beerdigte ich diesen reichsten Mann, den ich kannte, mit 4 Menschen, denen man dafür bezahlt hat. Ich kam nach Hause, durchgefroren, ziemlich genervt. Ein Mitbruder, ich ging durch den bei uns musste man immer an den Speisesaal vorbei. Ein Mitbruder sieht mich da, es ist jetzt gerade am Ende des Mittagessens, sieht mich und sagt, wie war die Beerdigung, Erik? Und ich habe in Wut geantwortet, eine Leiche, ein paar hundert Tote. Verstehen Sie diese Geschichte? Das ist, was Jesus hier sagt. Das ist, was wir haben werden. Nur weil man noch durch die Gegend läuft und noch kein Beerdigungsinstitut braucht, heißt es noch nicht, dass wir am Leben sind. Nur weil ich Geld habe, Macht habe, Reichtum habe, das Sagen habe, heißt es noch längst nicht, dass ich Leben habe. Das ist unser Thema. Wenn es nicht unser Thema ist, dann ist die Antwort, wenn Leben nicht unser Thema ist, dann ist die Antwort, das ist konsequenzlos. Aber wenn Leben unser Thema ist, dann ist das alternativlos. Dieses Thema aber, jetzt zeige ich Ihnen den Trick, der Grund, warum wir diesen Text nicht gut auslegen, sondern immer in eine Tirade gegen Reichtum auslegen, ist, weil wir den Zusammenhang nicht kennen. Weil dieser Text müsste uns bekannt vorkommen. Diese 3-malige Wiederholungen über die Hindernisse, die uns ins Leben hereingehen lässt, fanden alle schon statt. Im 9. Kapitel. Ein Kapitel zuvor. Ein Kapitel, ein Text, den ich Ihnen jetzt lese, wo Sie nachher sagen werden, mein Lieblingstext, Pater Erik. Wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen nach Gehenna zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dich dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in Gehenna geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in Gehenna geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nie erlischt. Sehen Sie Ihre Lieblingsbibelstelle. So. Ich denke, Sie haben das vermutlich alle in Ihren Brevieren ausgeschrieben, handausgeschrieben, weil Sie nie genug bekommen von Höllen, Sprachen und Augen ausreißen. Ich war mir hundertprozentig sicher und ich deute Ihr Schweigen als Bestätigung. So. Das ist meine Lieblingsseite hier. Die haben so. Dreimal gebraucht Jesus in diesem Text, nämlich, was wir nicht hören, Eiseltein. Das ist die Konsequenz, sagt er. Nämlich, dein Hand, dein Fuß, dein Auge können dich, es heißt, verführen. Skandalisieren, zum Stolpern bringen. Und er sagt, und du musst dich entscheiden, willst du ins Leben hineingehen oder Gehenna? Dreimal macht er seinen Herzenswunsch klar. Leute hassen den Text, weil sie denken, oh, meistens noch in der Einheitsübersetzung wird die Gehenna übersetzt mit Hölle. Komm noch drauf zurück. Aber was sein Herzensanliegen ist, was dann in der Geschichte des jungen Mannes wortwörtlich angewandt wird, ist, die drei Dinge, die sein Herzensanliegen sind, nämlich, lass dich nichts von nichts abhalten, ins Leben hineinzugehen, sind genau die drei Anliegen, die der junge Mann nicht aufnimmt. Zweimal verwendet er wortwörtlich ins Leben hineingehen und das dritte Mal ins Reich Gottes einzugehen, was für Jesus immer die Fülle des Lebens bedeutet. Dann spricht er allerdings von Dingen, die wir nicht hören wollen. Nämlich abhauen und ausreißen von der Hand, der Fuß, das Auge, die uns zum Stolpern bringen. Und das ist die Übung dieses Textes. Interessanterweise, als die Schwester Charlotte mir den Text schickte, war das der erste Text, an dem ich dachte. Das war der erste. Die anderen habe ich nachher ausgearbeitet. Weil es ist der Text, den wir kaum noch hören können. Er spricht von Abhauen und Ausreißen, Schwestern, von drei Dingen. Die Hand, der Fuß und das Auge. Und selbstverständlich, fangen wir mal damit an, selbstverständlich dürfen Sie diesen Text nicht wörtlich nehmen. Ja? Denn sonst, wenn das wörtlich zu nehmen wäre, ja, dann wäre das ganze Evangelium bevölkert von einäugigen Amputierten. Und es kann nicht wirklich genommen werden, weil es widerspräche die Handlung Jesu. Wen heilt Jesu mit Vorliebe? Die Lahmen, die Blinden und die Verkrüppelten. Ist dein Hand gelähmt? Er haut ihn nicht ab, er heilt ihn. Gehen deine Füße nicht? Steh auf und geh. Bist du blind? Wirst du sehen. Natürlich ist es nicht wirklich zu nehmen. Das aber ist die Falle. Und trotzdem muss man es ernst nehmen. Man muss die Bilder deuten. Wie, ich werde oft gefragt, wie komme ich, Erik, in so ein Gespräch mit dem Text? Weil was wir gelernt haben ist, was wir glauben, ein Gespräch mit einem biblischen Text bedeutet, ist, wir hören, einer erzählt die Geschichte und unser Teil ist, wir hören die Geschichte. Das ist ein Gespräch, weil wir antworten ja nicht. Ein Gespräch mit einem Text beginnt, wenn wir anfangen, das Gehörte zu deuten. Was bedeutet das? Was sagt das? Wie geht das? Nur dann kommen wir ins Gespräch, weil erst mit der Deutung kostet es etwas. Hören kostet rein gar nichts. Deuten, da muss man ringen. Ich verstehe das nicht. Was soll das bedeuten? Und diese drei Bilder könnten unsere Leben retten. Das, was das Evangelium sagt. So, die Hand ist die Metapher in biblischer Erzählung für unsere Handlung. Man hat das Wort wortwörtlich im Deutschen reingebaut. Ja? Die Handlung ist die Handlungskraft eines Menschen. Die Art, wie wir wortwörtlich Hand ranlegen, wie wir Leben handhaben. Schauen Sie mal die Sprache. Jedes Mal, wenn eine Hand vorkommt in biblischer Erzählung, wissen Sie schon, das ist die Symbolik. Ein Mann mit einer verdorrten Hand, das heißt, die Hälfte seiner Handlungskraft ist gelähmt. Außer, dass Sie mehr als zwei Hände haben. Ja. Der Fuß repräsentiert die Richtung, die wir einschlagen. Denn bevor Sie einen Fuß hinsetzen, das ist keine Richtung, das ist nur eine Überlegung. Überlegungen werden in Wege gewandelt durch Gehen. Die einen Fuß setzt. Füße sind immer die Dinge, die die Richtung einschlagen. Und das Auge repräsentiert unsere Sichtweise. Wie wir die Welt anschauen, wie wir die Dinge anschauen, wie wir die Welt sehen. Und wie gesagt, im Urtext spricht man hier immer von skandalisieren, über einen Stein zu stolpern. In anderen Worten, Jesus arbeitet hier sehr gezielt. Er sagt, nicht jede Handlung, nicht jede Richtung, nicht jede Sichtweise in uns ist hier gemeint, sondern die überprüft werden müssen, sind die uns zum Stolpern bringen. Und dann kommt die Radikalität. Das ist die Antwort auf die Frage. Warum sollte ich Vertrauen wagen? Warum sollte ich was auf den Tisch legen? Warum sollte ich mich mit diesen großen Themen des Evangeliums, unserer Gemeinschaft, ihren Charisma und Spiritualität, warum sollte ich das tun? Und hier gibt Jesus Antwort. Er sagt, wenn deine Handlung in deinem Leben dich zum Stolpern bringt, dann hau sie ab. Was das bedeutet ist, trenn dich radikal von dieser Handlung. Es ist besser, sagt er, dich davon zu trennen, um ins Leben hineinzugehen, weil er sagt, nicht jede Handlung, die wir machen, wird uns wortwörtlich helfen, ins Leben hineinzugehen. Und das ist die Realität. Es gibt Handlungen, wir wissen ganz genau, wir tun sie. Aber was wir nicht tun, ist, wir sagen nicht, führt uns das ins Leben hinein. Und zweitens, unternehmen wir nicht die radikale Trennung. Üble Nachrede wird uns niemals ins Leben bringen. Niemals. Es wird vieles bewirken, aber das wird es nicht tun. Aber wenn wir die Meinung, die Kultur, die Bräuche anderer Menschen verachten oder verspotten, werden wir nicht ins Leben hineingehen. Diese Handlungen können uns nicht ins Leben führen. Und was sagt Jesus? Hau sie ab. Und auch wenn diese Handlung dir so ans Herz gewachsen ist, so ein Teil von deinem Leben geworden ist, dass sie dir so nah ist wie deine Hand an deinem Arm. Weil das ist das Problem unserer Handlungen mit Schwestern. Ich habe noch nie mir überlegt, wie meine Hand an meinem Arm festgemacht wird. Wenn ich meine Hand verlieren würde, würde ich es sofort betrachten. Die Gefahr ist die Gewohnheit. Die Gefahr, Schwestern, Sie kennen Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz, einen neuen, beständigen Geist. Dorothee Sölle hat vor Jahren diesen Text umgedreht. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz. Das Alte gehorcht der Gewohnheit. Und das ist, warum wir diesen Text wertschätzen sollten. Es ist die Gewohnheit. Es ist gewohnt. Ich handle immer so. Es ist immer meine Handlung gewesen. Wie es war vor aller Zeit, so soll es bleiben in Ewigkeit. Eine urkatholische Sünde. Wir glauben es, aber Jesus sagt, keine Handlung, und wenn sie mit dir so verwachsen ist, wie dein Hand an deinem Arm, keine Handlung dieses Lebens kann es wert sein, dass du die Fähigkeit verlierst, ins Leben hineinzugehen. Keine gewohnte Handlung soll dir so teuer sein, dass du nicht bereit wärst, dich radikal davon zu trennen, wenn es dem Leben dienen würde. Und schon sehen wir das Problem. Das Problem, das hinter der Lösung steckt. Eines kann ich Ihnen sagen, liebe Mitschwester. Ich habe das bewundert. Aber wir alle wissen, was es bedeutet. Wenn Sie das ins Leben umsetzen wollen, gibt es nur radikale Handlungen. Wir müssen radikal handeln. Handlungen werden nicht mit in die Zukunft gehen können. Und auch wenn Sie früher gedient haben, dann lernen Sie mal, was die Bibel uns oft ans Herz legt. Irgendwann muss ein Mensch auch lernen, seinen Diener zurückzulassen. Es ist eine Thematik für uns Ordensleute ohne Ende. Wir reden gerne von was früher, das früher, ja, ich weiß es, Schwester, und das soll gewertschätzt werden. Aber wir können es nicht alles mitnehmen. So teuer und kostbar und wertvoll wie es war, irgendwann muss man seinen Diener zurücklassen. Das Bild ist genommen aus dem ersten Buch der Könige. Der Prophet Elia, verfolgt von dem König Ahab, von der Königin Isabel, gejagt um sein Leben, flüchtet in die Wüste. Sie kennen, wie es weiterläuft, oder? Ginster Strauch, lass mich sterben, Gänse. Nur die kleine Szene dazwischen kennt keiner. Sie ist kurz, aber wichtig. Erst geht er nach Beersheba und lässt seinen Diener zurück. Weil das, was hier früher genutzt hat, kann ich nicht in der Wüste gebrauchen. Wer in das unbekannte Land der Zukunft geht, muss das tun können. Wenn dein Fuß, sagt Jesus, die Richtung, die du gehst, dich zum Stolpern bringt, dann hau ihn ab. Trenn dich davon. Es ist besser, ohne diese Richtung ins Leben hineinzugehen, als an irgendeine Richtung, und sei sie für dich noch so schön gewesen, festzuhängen und dann die Fähigkeit, ins Leben zu gehen, zu verlieren. Aber wenn es überhaupt etwas gibt, was wir sehr ungern ändern, ist die Richtung, die wir einschlagen. Wir halten die Richtung auch fest, egal was die Wege noch mit uns tun. Und noch schlimmer, wir halten die Richtung auch fest, egal was sie mit anderen tun. Wir halten Kurs, auch wenn es uns hindert, ins Leben hineinzugehen. Unser Beispiel, schauen Sie mal diese Idiotie in der Europäischen Union mit Dublin II. Sie kennen Dublin II. Dublin II ist die Richtlinie, die sagt, dass wo ein Flüchtling landet in der EU, dieses Land ist für ihn zuständig. Aber es funktioniert nicht mehr. So müssen wir junge Flüchtlinge nach Italien zurückschicken, weil sie jetzt in Deutschland sind, aber Italien ist das Land, wo sie gelandet sind. Das Thema ist nicht, dass Dublin II eine schlechte Idee war. Das funktioniert nicht mehr. Wir müssen eine neue Richtung einschlagen. Wie versuchen wir das Problem zu lösen? Indem wir jetzt mit einer neuen Härte Dublin II wieder ausführen. So ist es sehr leicht für uns, das zu tun, wenn es um die Politik geht. Aber die Kirche ist nicht so viel anders. Und wie viele Male in Kirche haben wir rigide an einer Regel festgehalten, auch wenn sie nicht mehr Leben bringt? Nicht nur wir leiden darunter. Wissen Sie, wer im Augenblick sehr darunter leidet? Fragen Sie mal Papst Franziskus, wie es ihm geht. Nachdem er Türen und Wege geöffnet hat, mit ganz viel Herzblut für geschiedene und wiederverheiratete Menschen und die Hälfte der Kirche nichts anderes zu tun hat, als Tag und Nacht zu sagen, schließ die Lücken, schließ die Wege, wir haben eine Richtung und an dieser Richtung halten wir fest. Aber wie kommen wir dann zum Leben? Glauben wir irgendjemand in diesem Raum, dass wir die Richtungen, die uns so viel Gutes gegeben haben, heute noch festhalten können? Können wir ein Noviziat heute noch leiten, wie in meiner Zeit? Es ist undenkbar. Und nicht, weil was ich bekommen habe, schlecht war. Der Zug ist abgefahren. Und die Gleise sind abgerissen worden. Und die Lokführer sind im Ruhestand. Also wenn Sie da einsteigen wollen, ist es ungefähr wie die moderne Deutsche Bahn. Wir halten die Richtung auch fest, egal was diese Wege mit uns machen und noch schlimmer, was sie mit anderen machen. Ein Vater sagte zu mir diese Tage, mein Vater hat das so mit mir gemacht, also mache ich das auch so mit meinen Kindern. Mhm. Dabei leugnet er aber, wie schmerzhaft es war, so behandelt zu werden von seinem Vater. Und warum sollst du jetzt deinen Kindern es auch nicht ermöglichen, ins Leben hineinzugehen? Jesus betont, dass keine Richtung, egal wie sehr wir mit ihr verwachsen sind, wie ein Fuß an meinem Bein so wertvoll sein kann, dass es sich lohnen würde, dafür die Fähigkeit zu verlieren, ins Leben hineinzugehen. Also ich trenne dich radikal auch von diesen Richtungen. Und letztens sagt er, wenn dich dein Auge zum Stolpern bringt, dann reiß es aus. Merken Sie die Wechselung der Sprache. Von Herz war es immer nur abhauen, abhauen. Aber Auge muss man ausreißen. Da muss man in den menschlichen Körper hineingehen. Weil das Schwerste, von dem Menschen sich trennen, sind ihre Sichtweisen. Es ist nie leicht, meine Handlung zu ändern. Es ist deutlich schwieriger, meine Richtung zu ändern. Es ist am schwierigsten, meine Sichtweise zu ändern. Weil wir wissen alle etwas, Schwestern. Mit äußerem Zwang können wir eine Handlung ändern. Und mit genug Zwang können wir eine Richtung ändern. Also Sie können so viel Zwang üben, wie Sie wollen. Sie können eine Sichtweise durch Zwang üben. Wir können Rassisten. Rassismus ist eine Sichtweise. Ja? Wir können die Rassisten ihre Handlungen verbieten und ihre Richtungen abschließen. Aber die Sichtweise eines Rassisten bleibt doch, oder? Sie haben nur keinen Raum, in dem sie es umsetzen können. Aber der Rassist ist immer noch da, wie wir schmerzhaft merken, in ganz Europa mit dem Neuerblühen der Rechtsradikalen. Menschen fragen mich, wo kommen die plötzlich alle her? Was heißt plötzlich? Das war die ganze Zeit da, Schwester. Aber plötzlich wird es wieder salonfähig, das nicht mehr zu verbergen. Ausreißen wird hier benannt, weil Sichtweisen tief in uns hineingewachsen sind, wie unsere Augen. Wenn meine Art, auf die Welt zu schauen, mich zum Stolpern bringt, dann trenn dich davon. Und es gibt Sichtweisen, Schwestern, die uns hindern, ins Leben hineinzugehen. Rassismus nannte ich. Es ist eine Art, die Welt zu sehen. Das Herabschauen auf anderen als minderwertig wird uns nicht ins Leben hineingehen lassen. Keine Sichtweise kann so bedeutend sein, dass das Eingehen ins Leben dafür geopfert werden sollte. Und immer wieder warnt Jesus uns, dass die einzige Alternative zu dieser radikalen Handlung einen Namen hat. Und der Name ist nicht wie in der Einheitsübersetzung die Hölle. Gehenna heißt es im Text. Gehenna ist nicht die Hölle, sondern wortwörtlich ein geografischer Ort in Israel. Gehenna ist heute nicht mehr zu finden, weil es wortwörtlich die Stadt Jerusalem ist drüber gebaut worden. Gehenna war aber früher ein Tal außerhalb der Stadt Jerusalems. Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, wenn ich Ihnen nur eines sage. Sie wissen ja, wie die Landnahme ablief. Endlich hat Joshua das Land erobert und dann wurde das Land aufgeteilt in 12 Parzellen. Jede Stamm kriegte diese Parzelle. Und unter den Stämmen wurde es dann unter den Familien geteilt. Also Sie können sich vorstellen, bei 12 Stämmen und Dutzenden Familien in den Stamm, dass jede Quadratmeter Erde Israels hoch kostbar war für die. So stellen Sie sich mal vor, wenn plötzlich ein Stück Land zur Verfügung steht und alle 12 Stämme einstimmig sagen, das wollen wir nicht. Das ist Gehenna. Und warum nicht? Weil Gehenna war der Ort, wo die Kanaaniter neugeborene Kinder den Göttern geopfert haben. Nicht Kinder, neugeborene Kinder wurden ausgeblutet und dann ins Haar geworfen. Und für die Israeliten war dieser Ort ein Gräuelort und niemand wollte es. Weil es eine Metapher wurde und Jesus gebraucht sie. Ein Ort, wo neugeborenes, frisches Leben geopfert wird und dazu noch unter dem Glauben, dass das Gott gefällt. Weil sie haben es den Göttern geopfert. Nicht nur Leben zum Opfer, das ist Jünger, aber es zu tun und glauben, das ist noch etwas, was Gott gefällt. Wo würden wir sagen, würden wir das tun, meine Ehrwürdige? Das ist ja ein bisschen weit gegriffen. Seien Sie nicht so vorsichtig. Wir tun auch ein Opfer von neugeborenen Kindern. Jeden Traum, den wir mit Spott getötet haben, ist ein neugeborenes Kind, den wir geopfert haben. Weil nämlich Träume sind wie neugeborene Kinder. Sie sind noch nicht ausgewachsen. Sie haben keine Chance gehabt zu leben und zu zeigen, was in ihnen ist. Wenn wir sie schon mit Spott verachten, sodass niemand sich mehr traut, von seinem Traum zu sprechen, willkommen im Gehenna. Sagen Sie mir jetzt bloß nicht, dass Sie nicht wissen, wovon ich jetzt rede. Denn sonst stelle ich diese Frage, liebe Mitschwestern. Warum haben wir so viel Angst, miteinander zu reden? Warum haben wir so viel Angst, zu sagen, was wir denken, was wir sehen, was wir uns vorstellen können? Außer, dass Sie diese nicht besitzen, dann muss ich unbedingt einen Schleier bekommen, weil dann will ich sofort dabei sein. Aber sonst ist es nicht so wie bei uns, jede 6 Jahre Generalversammlung mit Mitteln macht uns Vorschläge, es kommt eine minimale Antwort zurück und sie sind fast immer in mehr oder minder die Wiederholung von 6 Jahren. Und wir wissen, dass wir kreative Menschen haben mit neuen und interessanten Sichtweisen und sie wagen sich nicht dran, weil sie Angst haben vor dem Spott. Und dann schweigen wir uns gegenseitig an. Das ist Gehenna. Wir haben sie. Opfern Sie, bevor Sie überhaupt eine Chance haben. Jedes Mal, wenn eine Vision ausgebreitet wird und sie wird sofort abgetan mit respektlosen Bemerkungen, bringen wir sie um. Weil eine Vision ist ein neugeborenes Kind. Es hat noch keine Chance gehabt, sich zu beweisen, sich zu entfalten und zu zeigen, was sie in sich trägt. Jede Idee, jeden Vorschlag, den wir mit Hohn abwürgen, findet sich wieder in Gehenna die Bereitschaft, Leben zu töten, weil Ideen und Vorschläge neugeborene Kinder sind. Sie haben noch keine Chance gehabt, zu wachsen, sich zu entfalten und zu zeigen, wie viel Leben in sich steckt. Gehen Sie zu einer Fahrgemeinderatssitzung. Da werden Sie Gehenna finden in Fülle. Wenn es noch Leute gibt in einer Fahrgemeinderatssitzung, die überhaupt sowas wagen. Ein Mann kommt und sagt, ich habe eine Idee für eine Jugend, Projekt. Und bevor er uns den Projekt vorstellt, waren 11 schon da, das wird nichts nutzen, wir haben das schon alles mal durchgemacht, das hat ja keinen Sinn. Ich habe gesagt, wir haben noch nicht einmal gehört, was es ist. Und wieder ging die zweite Runde. Und dann sagt er, noch einmal, wir haben noch nicht gehört, was der Vorschlag ist. Aber er kam nie zu einem Gehör. Liebe Mitschwestern, Sie brauchen nicht jetzt aufzustehen und zu lächeln und zu klatschen, aber Sie nicken alle. Scheinbar waren wir alle schon mal in Gehenna, oder? Eines werden Sie doch sicherlich, auch wenn es schmerzhaft ist, eines werden Sie sicherlich mit mir teilen. Ist doch kein schöner Ort. Weder wenn wir die Opfer sind oder die Täter. Gehenna hat keine Zukunft. Dafür wurde Gehenna ein Ort des Abstoßes. Weil dann ist die Frage natürlich klar, niemand will diesen Tal. Was haben die Israeliten damit gemacht? Sie haben sie in die Mühlhalde Jerusalems verwandelt und haben den ganzen Unrat der Stadt da reingeworfen. Und damit Ratten und Ungeziefer und Krankheit fernzuhalten waren, wurde das Ganze angezündet und ständig in Brand gehalten. Das hielt natürlich das Ungeziefer weg. Da stammen die Bilder des Textes her, wo das Feuer nie erlischt und der Wurm nie stirbt. Und die Warnung Jesu ist, wenn eine Richtung, eine Handlung, eine Sichtweise wortwörtlich dich zum Stolpern bringt und du nicht bereit bist, dich radikal davon zu trennen, damit du ins Leben hineingehst, wird diese Richtung, diese Sichtweise und diese Handlung dich nach Gehenna bringen. Du wirst dann bereit sein, dein Leben zu opfern, du wirst das Neugeborene in dir töten und du wirst dein Leben in eine Mühlhalde verwandeln. Und das ist die Konsequenz. Es ist kein Hobby, so einen Text auszulegen, wie Sie wohl merken werden. Und so erbaulich und stark dieser Text ist, der hat was Dringliches in sich. Ich habe Sie doch gerade gefragt. Der Henna ist doch kein schöner Ort für uns. Sind doch alle genervt. Ja, dann müssen Sie das tun. Weil die Alternative wird Gehenna sein. Die biblische Spiritualität, Schwestern, hat eine große Ähnlichkeit mit der Spiritualität ihrer Gründerin. Sie ist bodenhaftig, sie ist muskulös und sie ist rabiat. Das ist nichts für Weicheier. Wenn Sie in den Ruhestand gehen wollen, meiden Sie die Bibel wie die Pest. Wenn Sie Ihre Ruhe haben wollen, meiden Sie Gott wie die Pest. Aber das war doch nie unser Begehr. Und was hat uns ein bisschen aufgeweicht, Schwestern? Nicht Sie. Merken Sie, ich solidarisiere mich immer mit Ihnen, weil ich es selbst tue. Ich kenne meine ursprüngliche Leidenschaft und merke, dann schleichen sich Handlungen rein, wo ich merke, es ist Zeit, mich radikal davon zu trennen. Weil vielleicht waren Sie mal dienlich, aber jetzt bringen Sie sich einen Ort, wo du Leben opferst. Es gibt Richtungen, die ich ändern musste. Es gibt Sichtweisen, die ich ändern musste. Und es ist immer schmerzhaft und immer nötig, weil nur so kommt man ins Leben. Was tut Jesus mit diesem jungen Mann? Jetzt schließe ich die Kurve. Jesus hat diese Lebensunterweisung angewandt und sagt, wie schwer ist es für die, die viel besitzen, für die, die nicht mit dem zufrieden sind, was sie haben, mit dem wenigen zufrieden einsetzen können, wie schwer ist es für sie, ins Leben einzugehen. Was tut der junge Mann? Er zeigt es uns. Ihre Hände werden immer nach etwas mehr greifen, was sie festhalten können, um zu besitzen. Ihre Richtung wird immer die Richtung sein, noch was anzueignen. Und ihre Sichtweise ist, dass die ganze Welt alles regeln kann wie auf einem Marktplatz. Wenn das nicht seine Sichtweise ist, warum sagt er, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Von diesen Handlungen, Richtungen, Sichtweisen kann der junge Mann sich nicht trennen. Geh, verkaufe, was du hast, ist nicht die normale Handlung für einen Mann, der reich geworden ist. Und dann gib das Geld den Armen, ist nicht normalerweise die Richtung. Weil er Jesus sagt das, weil sonst, was der Junge tun wird, ist, er wird verkaufen, was er hat, es wird er es speichern, falls er es später brauchen kann, und dann wird er mal ein bisschen so rumexperimentieren mit Nachfolge. Nein, die Handlung ist, geh und verkauf. Die Richtung ist, und gib es weg. Befreie dich. Und die Sichtweise ist, dann komm und folge mir nach. Und die Sichtweise ist das Schwierigste. Weil das ist ein junger jüdischer Mann. Und was hat er alle Tage seines Lebens gelernt? Reichtum ist der Segen Gottes. Und wenn ich kein Reichtum besitze, bin ich nicht gesegnet. Aber Jesus sagt, die Sichtweise stimmt nicht. Aber wenn Sie lebenslänglich das geglaubt haben, glauben Sie, dass Sie das so schnell ändern können? Es gibt Sichtweisen, auch unter uns Schwestern. Ich wage es zu sagen, trotz der großen Gefahr, dass es Ihnen vielleicht sehr schwer fällt, es zu tun. Eine Sichtweise, die wir mit wenig Erfolg ausrotten, aus unseren Gemeinschaften, Palutiner, Schulschwestern, Jesuiten, Franziskaner, nennen Sie mir eine Gemeinschaft, was nicht so ist, ist die Sichtweise, die sagt, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Keine biblische Erzählung bestätigt das hier. Das ist nie die Sichtweise Gottes. Aber können wir behaupten, dass es nicht unsere ist? Und auch wenn wir theoretisch gelernt haben, nein, mein Selbstwert ist mehr als meine Arbeit, dann warten Sie bis zu dem Tag, wo Sie keine Arbeit mehr haben. Und wo sind unsere stärksten Spannungen? Und legen wir das nicht an unseren ältesten Mitgliedern ein. Die stärksten Spannungen sind dort, wo Leistung nicht mehr zählt, aber wenn ich mein ganzes Leben lang die Sichtweise übe, dass mein Selbstwert mit meiner Leistung verbunden ist, dann ist das Ende meiner Arbeit das Ende meines Wertes. Aber diese kann man nicht heilen, ohne die Sichtweise zu ändern. Trenn dich davon, damit du nicht lebensspendendes auf die Mühlhalde wegwirfst, vom Eingehen in das Leben wegläufst, denn das ist die Tragödie Jesus schickt ihn ja nicht weg. Er geht von alleine. Sein Weggang macht Jesus so traurig. Er stöhnt, wie schwer es ist, weil er sagt, hier ist einer. Es war sein Anliegen. Dringend. Er rannte auf ihn zu. Aber am Ende war er bereit, dieses neugeborene Impuls wie ein neugeborenes Kind wegzuwerfen und zu opfern, nur damit er seine gewohnten Handlungen, Sichtweisen und Richtungen nicht loslassen musste. Nehmen Sie einen Augenblick Zeit, Schwester. Wieder in Murmeln. Muss immer überlegen, nicht nuscheln. Klar und deutlich, nicht nuschelnd, in Murmelgruppen, zwei, drei, nehmen Sie sich 5, 6 Minuten Zeit. Ich rufe Sie dann nochmal zusammen. Und stellen Sie sich gegenseitig nur diese Frage. Was glauben Sie von Ihrer Erfahrung her, hindert uns individuell und als Gemeinschaft ins Leben hineinzugehen? Unsere Handlungen, unsere Richtungen oder unsere Sichtweisen? Nehmen Sie sich 5, 6 Minuten, dann hole ich Sie zurück.